Ich möchte zu Beginn beten. Vater, wir haben eben von deiner Größe gesungen. Wir haben gesungen, wie groß und wie herrlich du bist, wie du alles geschaffen hast und wie wir dir zujubeln dürfen. Und ich danke dir dafür, dass wir den Gottesdienst in deinem Namen feiern dürfen und danken dir dafür, dass du heute Morgen hier bist. Und ich bitte dich dafür, dass du durch deinen Heiligen Geist heute Morgen zu uns sprichst. Amen. Was glaubst du wirklich, ist das Thema der heutigen Predigt. Und ich möchte mit einem Zitat beginnen. Wo muss ich hin? Drücken? Noch da? Die Technik hat heute richtig viel zu tun. Es kann sein, dass es zwischendurch ein bisschen dauert. Da müssen wir einfach ein bisschen Geduld haben. Die haben nämlich heute echt einen schweren Job und das machen sie super gut. Ja. Ah ne, das war eins zu weit. So. What comes to our minds when we think about God is the most important thing about us. Was uns in den Sinn kommt, wenn wir an Gott denken, ist das Wichtigste über uns. Mit diesem Satz beginnt A.W. Tozer sein Buch The Knowledge of the Holy, auf Deutsch Die Eigenschaften Gottes. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Gott denkt? Welche Worte, welche Eigenschaften, Erfahrungen fallen euch ein? Wie erlebst du Gott in deinem Leben? Erlebst du Gott in deinem Leben? Vielleicht verneinst du diese Frage. Bei dieser Frage geht es nicht um das, was wir über Gott wissen, sondern darum, wie wir ihn in unserem Leben echt kennen oder auch nicht. Ich gebe euch jetzt einen kurzen Moment Zeit. Denkt kurz über diese Frage nach. Wenn ihr möchtet, schreibt etwas auf. Wenn ihr möchtet, schreibt es auch in euer Handy auf. Was kommt euch in den Sinn? Die Frage soll euch nicht testen, nicht unter Druck setzen, sondern sie soll eine Einladung sein, kurz darüber nachzudenken. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Gott denkt? Wir haben jetzt einen ganz kurzen Moment. Pause. Das, was wir über Gott denken, das prägt unser Leben. Unsere Vorstellung darüber, wie er ist, was er tut, was er möchte, beeinflusst, wie wir uns, unsere Erfahrungen und unser Leben wahrnehmen. Und somit auch, wie wir es gestalten. Manche Entscheidungen treffen wir dabei bewusst. Zum Beispiel, wenn wir uns dazu entscheiden, sonntags morgens in einen Gottesdienst zu gehen. Die allermeisten anderen Entscheidungen treffen wir allerdings unbewusst. Und das, was wir tatsächlich über Gott denken und von ihm erwarten oder eben auch nicht denken und nicht erwarten, prägt uns dabei mehr, als wir vermuten. A.W. Tozer, von dem wir eben schon gehört haben, unterscheidet dabei zwischen zwei Arten von Glaubensbekenntnissen. Zum einen sagt er, gibt es das nominelle Glaubensbekenntnis, also das, was das Wissen über Gott. Das ist all das, was wir für wahr halten, wo wir sagen, ja, das weiß ich über Gott, das stimmt und das sage ich auch, das bekenne ich. Zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis. Daneben gibt es aber auch das, ich habe es mal genannt, operative Glaubensbekenntnis. Und damit meint er all das, womit wir wirklich rechnen, was wir wirklich tief in unserem Herzen glauben, das, wovon wir unser Leben prägen lassen. Es kann also sein, dass wir etwas von Gott wissen und auch sagen würden, ja, das stimmt, das bekenne ich, dass ich sage, dass das über Gott wahr ist. Aber wir es nicht ganz tief in unserem Herzen glauben. Und zwar nicht, weil wir es nicht glauben wollen oder sagen, das stimmt nicht, sondern weil uns einfach da noch ein kleines Stück Glaube fehlt. Ich kann beispielsweise davon überzeugt sein, dass ein Seil für den Bungee-Sprung sicher ist. Ich kann davon überzeugt sein, dass die Verfahren, die wir in Deutschland haben, das zu prüfen, das ordentlich geprüft haben, dass die Menschen, die den Bungee-Sprung durchführen und beaufsichtigen, dass die da viel Erfahrung haben. Aber mich werdet ihr niemals so einen Sprung machen sehen, weil ganz so sehr glaube ich es dann doch nicht. Ruft euch nochmal kurz ins Gedächtnis oder schaut nochmal, wenn ihr notiert habt, was euch eben eingefallen ist. Sind das Dinge, die ihr für wahr haltet? Oder sind das Dinge, mit denen ihr wirklich rechnet? Oder vielleicht beides? Oder vielleicht gar nichts davon? A.W. Tozer sagt weiter, dass ein Mensch, der zu einem richtigen Glauben über Gott kommt, von der Last von 10.000 vorübergehenden Problemen befreit ist. Und das ist ein richtig steiler Satz. Da muss man dreimal nachdenken, ob das stimmt, ob man diesen Satz glaubt. Aber ich wünsche mir das genau da, ich wünsche mir genau das in meinem Leben. Ich wünsche mir, dass ich ein immer besseres Bild von Gott bekomme, dass meine Vorstellung von Gott und mein Glaube an Gott immer stärker wird. So stark, dass alle anderen vorübergehenden Probleme daneben verblassen. Nicht, weil ich die Probleme ausblende oder sage, die gibt es ja gar nicht, sondern weil Gottes Größe und Macht und Herrlichkeit und Heiligkeit in meinem Leben so stark strahlen, dass ich diese Probleme nur noch im Licht seiner Größe sehe. Aber wie kommen wir denn jetzt zu diesem richtigen Glauben an Gott? Wenn das stimmt, dass das Wichtigste an uns ist, was wir von Gott denken, und dass, wenn wir einen richtigen Glauben haben, wir von diesen Problemen oder von der Last der Probleme befreit werden, nicht von den Problemen, dann ist es ja wichtig zu fragen, wie komme ich denn zu so einem Glauben? Und darum soll es heute Morgen gehen. Gott will, dass wir ihn kennenlernen. Und dazu hat er uns die Bibel gegeben. Der Uli hat es ja eben schon angesprochen. In ihr zeigt sich Gott. Wir sehen dort, wie er ist, was er tut, was er nicht tut. Wir haben konkrete Gebote, die zeigen, was Gott gefällt und uns in sein Herz dahinter blicken lassen. Wir sehen in den Lebensgeschichten der Menschen, wie ein Eingreifen Gottes aussehen kann, was passiert, wenn Menschen Gott vertrauen. Und im Neuen Testament sehen wir dann, wie Gott selbst als Jesus Christus in diese Welt kommt. Wir sehen, wie er ganz konkret in zwischenmenschlichen Interaktionen mit diesen Menschen umgeht und was er zu ihnen sagt. Wir sehen auch, was er nicht zu ihnen sagt. Nach den Evangelien lesen wir dann, wie die ersten Christen lebten, wie der Glaube sich ausbreitete und wie dann diese Christen wiederum lebten. Wir erfahren so unglaublich viel über Gott in der Bibel. Es muss nur aus unserem Kopf in unser Herz rutschen, aus unserem nominellen Glaubensbekenntnis in unser operatives. Und das machen wir heute Vormittag gemeinsam. Oder wir versuchen es. Oder das ist mein Plan. Wir schauen uns gemeinsam in einem Abschnitt an, was wir in der Bibel über Gott erfahren können und wie es dann aussieht, wenn wir richtig glauben. Dazu betrachten wir, kann ich mit dem Mikro weitermachen?
Ja.
Gut, dann muss ich irgendwas machen?
Nö.
Nee, okay. Damit ihr mich hören könnt, machen wir mit dem anderen Mikro weiter. Und dazu betrachten wir dann gemeinsam einen Abschnitt aus Psalm 119. Der Psalm 119 ist der längste Psalm in der Bibel. Und es lohnt sich, die ganzen 176 Verse mal am Stück zu lesen. Wir werden uns aber heute nur den vorletzten Abschnitt, 169 bis 168, anschauen. Und der Psalm ist ein Gebet oder ein Lied. Gott wird in diesem Psalm direkt angesprochen. Wir lesen also in dem Psalm aus der Sicht des Psalmschreibers, wie er Gott erlebt, was er glaubt, was er ihn bittet und über ihn sagt. Ich lese den Predigttext einmal zu Beginn vor. Ihr dürft gerne mitlesen. Fürsten verfolgen mich ohne Ursache, aber vor deinem Wort fürchtet sich mein Herz. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Ich hasse die Lüge und verabscheue sie. Dein Gesetz aber habe ich lieb. Ich lobe dich siebenmal am Tag wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. großen Frieden haben, Gesetz lieben und nichts bringt sie zu Fall. Ich hoffe auf dein Heil, o Herr, und tue deine Gebote. Meine Seele bewahrt deine Zeugnisse und liebt sie sehr. Ich habe deine Befehle und deine Zeugnisse bewahrt, denn alle meine Wege sind vor dir. Ähnlich wie diese zwei Arten von Glaubensbekenntnissen, über die ich gesprochen habe, hat dieser Text auch zwei Ebenen, zwei Schichten. Und zunächst schauen wir uns gemeinsam die erste Ebene an. Was erfahren wir in diesem Text über Gott? Wenn wir zu einem richtigen Bild über Gott kommen wollen, dann ist es natürlich wichtig, erstmal herauszufinden, wie Gott sich selbst in der Bibel zeigt. Was steht denn da? Wie wird er vorgestellt? In manchen Texten spricht Gott selbst, hier aber spricht der Psalmist über Gott. Und wir lesen, welche Eigenschaften Gottes dieser Psalmist selbst erlebt. In Vers 161 lesen wir, dass der Psalmist sich vor Gottes Wort fürchtet. Mit der Furcht des Herrn ist aber nicht nur Angst gemeint, sondern der US-amerikanische Theologe und Pastor definiert Gott zu fürchten in seinem Buch Ehe wie folgt. Gott zu fürchten heißt überwältigt sein von seiner Größe und Liebe. Überwältigt sein von seiner Größe und Liebe. Der Psalmist befindet sich in einer bedrohlichen Situation. Er wird von Fürsten verfolgt. Dennoch ist er sich sicher, dass Gott mächtiger ist als die Fürsten dieser Welt. Gott ist mächtig. In Vers 165 lesen wir, dass Gottes Gesetz selbst die Wahrheit ist. Der Psalmist stellt Gottes Gesetz der Lüge gegenüber. Das hatten wir auch schon in der Einleitung. Wem können wir glauben? Lügen oder was ist die Wahrheit? Die Gesetze und Gebote Gottes sind aber nicht einfach Regeln, die Gott sich ausgedacht hat, sondern sie spiegeln seinen Charakter, sein Sein wider. Und wenn Gottes ganzes Gesetz die Wahrheit ist, dann muss auch Gott selbst die Wahrheit sein. Und durch diese Wahrheit können wir die Lüge relativ schnell und sicher erkennen. Also Gott ist die Wahrheit. Im nächsten Vers lernen wir dann, dass Gottes Bestimmungen, seine Entscheidungen gerecht sind. Auch hier gilt wieder, dass Gottes Bestimmungen seine Wesensart widerspiegeln. Wenn alle seine Entscheidungen gerecht sind, dann muss auch Gott selbst gerecht sein. Im nächsten Vers lernen wir, dass Gott Frieden schenken kann und Menschen bewahrt. Die Macht, der Psalmist in Vers 161 schon bezeugt, die wird hier ganz praktisch. Das heißt nicht, dass Gott sofort jede Gefahr, jede unangenehme Situation wegnimmt. Der Psalmschreiber ist immer noch in dieser Verfolgungssituation. Und wer den ganzen Psalm liest, der merkt, unter was für einem Druck der Psalmist steht. Und in dieser Situation schenkt Gott Frieden im Herzen des Psalmisten. Im nächsten Vers, 166, wird dann wieder die Macht Gottes angesprochen, allerdings ein weiterer Aspekt seiner Macht. Die bezieht sich dann nicht in erster Linie auf äußere Bewahrung oder inneren Frieden, sondern um Macht, die Seele eines Menschen zu retten. Der Psalmist weiß, dass auch wenn die Situation in unseren Augen nicht gut ausgeht, seine Seele, sein Innerstes, sein Wesen von Gott gerettet wird. Im letzten Vers, den wir uns jetzt bei der ersten Frage anschauen, lesen wir, dass Gott die Zukunft des Menschen kennt und in der Hand hat. Gott steht also über der Zeit und ist so mächtig, dass er in das Leben des Psalmisten eingreifen kann. Wie ihr seht, lernen wir in diesem kurzen Abschnitt, in diesen wenigen Versen, schon total viel über Gott. Gott ist allmächtig, mächtiger als die Fürsten dieser Welt, mächtig, unsere Seele zu retten und mächtig, unser Leben zu lenken. Die Wahrheit, er ist gerecht, er schenkt Frieden und Bewahrung. So erlebt ihn der Psalmist, das bezeugt der Psalmist in diesen Versen. Das ist die erste Ebene, auf der sich der Text bewegt, das Wissen über Gott. Und Wissen über Gott zu erwerben, relativ einfach. Das haben wir eben zusammen gemacht. Wir können einen Abschnitt in der Bibel lesen und schauen, wie Gott vorgestellt wird. Welche Worte benutzt werden, um ihn zu beschreiben. Schauen, was er sagt, tut. Mit wem er redet, wie er handelt und mit wem nicht. Und genauso können wir Wissen über Menschen erwerben. Etwas über jemanden zu wissen, heißt aber nicht, dass wir ihn kennen. Das ist ein bekanntes Phänomen. Ich kann beispielsweise etwas über Taylor Swift wissen, über die Sängerin. Ich kann dieses gesamte Buch durchlesen. Taylors bemerkenswerter Aufstieg in mehr als 130 eindrucksvollen Bildern. Ich kann Interviews anschauen und sehen, wie sie sich Menschen gegenüber verhält. Ich kann sogar eines ihrer Konzerte besuchen. Aber wenn ich dann da bin und das alles weiß, dann bin ich halt doch nur Spannungsbogen. Einer dieser 1000 Menschen. Ich kann so viel von ihr wissen, wie ich will. Ich bin einer von diesen kleinen Menschen in diesem riesigen Stadion. Und es ist für sie vollkommen egal, ob ich da bin oder nicht. Ich habe Wissen über sie, aber ich kenne sie überhaupt nicht. Ich kann da sein und ihre Lieder mitsingen, aber ich kenne sie überhaupt nicht und sie kennt mich nicht. Anders sieht es aber in dieser Situation aus. Genau, das war schon. Ihr Freund überrascht sie und taucht bei einem ihrer Konzerte auf. Und den erkennt sie bei der Tour. Und sie sieht ihn zwischen all den Menschen. Die beiden kennen sich. Und anders als ich, weiß er, ob all das, was wir lesen und hören, wirklich wahr ist. Und sie strahlen sich an. Also ich fand diesen Moment, wo sie erkennt, ihr Liebster ist da, das ist doch... So will man doch angeschaut werden. Und ihr stellt euch mal vor, Gott und du, ihr schaut euch so an oder so ähnlich. In einer Gruppe von Menschen, die mehr oder weniger Wissen über Gott haben, kennst du ihn wirklich und er kennt dich. Du weißt, wer er ist und du hast ihn erlebt und du weißt, ob das, was in der Bibel steht, wahr ist. Ihr schaut euch so voller Freude und Liebe an. Wie wäre das? Passt das zu deinen Vorstellungen von Gott? Erlebst du Gott so? Das Wissen, was wir über Gott haben, kann erst seine Kraft in unserem Herzen und Leben entfalten, wenn wir diese lebendige Beziehung zu Gott haben. Darauf kommt es an. Gott möchte nicht nur, dass wir Wissen über ihn haben, sondern er möchte eine Beziehung zu uns. Er möchte nicht nur, dass wir einer von 1000 Menschen sind, die in einem Gottesdienst sitzen und ein Lied singen. Er möchte, dass wir das mit unserem Herzen tun. Er möchte eine tiefe, echte Beziehung zu jedem von uns. Und er möchte, dass wir uns gegenseitig so freudig anstrahlen. Im ersten Johannesbrief lesen wir: Dadurch ist Gottes Liebe unter uns offenbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Es braucht kein Wissen von uns, damit Gott uns liebt. Gott hat uns zuerst geliebt. Bevor wir überhaupt irgendetwas über ihn wissen konnten. A.W. Tozer sagt, dass das Wichtigste über uns ist, was wir über Gott denken. Und ich finde, noch wichtiger ist, was Gott über uns denkt. Und in diesen Versen lesen wir, was Gott denkt. Nämlich, dass er jeden Menschen auf eine unbeschreiblich tiefe Art liebt. Und wir Menschen können von uns selbst aus nicht zu Gott kommen. Wir leben in einer Welt, die sich jeden Tag immer wieder aufs Neue gegen Gott entscheidet. die im Großen und im Kleinen gegen Gott rebelliert. Und wir sind alle Teil davon. Keiner kann von sich behaupten, so zu leben, wie es in Gottes Augen richtig ist. Und deswegen hat Gott es aus Liebe selbst in die Hand genommen, ist in Jesus Christus in diese Welt gekommen und hat ein perfektes Leben gelebt. Nur so konnte er dann, als unschuldig hingerichtet wurde, unsere Schuld tragen, weil er selbst keine Schuld hatte. Und die ganze Bibel, die schreit heraus vom ersten bis zum letzten Vers, wie sehr Gott den Menschen liebt. Und diese Liebe gipfelt am Kreuz auf Golgatha. Dort hat Jesus Christus den Weg zu Gott freigemacht, die Beziehung zu ihm ermöglicht und jeder Mensch ist dazu eingeladen. Und in dieser Beziehung, dieser Verbindung zu Gott, wird aus dem Wissen über Gott ein Gott kennen. Durch diese Beziehung bleibt unser Wissen über Gott nicht mehr nur in unserem Kopf, sondern rutscht in unser Herz. Wir schauen uns jetzt noch einmal die zweite Ebene des Textes an. Ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Ebenen, Wissen über Gott. Und jetzt zeigt uns der Text auch etwas über die Beziehung zwischen des Psalmisten zu Gott. Im ersten Vers unseres Abschnitts sagt er: Fürsten verfolgen mich ohne Ursache, aber vor deinem Wort fürchtet sich mein Herz. Wie Tim Keller schreibt, ist der Psalmist überwältigt von der Größe und Liebe Gottes. Dieser Blick, der sich auf Gott konzentriert, der setzt alles andere in Perspektive. Und das deckt sich auch mit dem, was Jesus Christus selbst im Lukas-Evangelium sagt. Er sagt: Ich sage das zu euch, die ihr meine Freunde seid. Habt keine Angst vor denen, die den Körper töten können, darüber hinaus aber nichts mehr tun können. Ich will euch genau zeigen, wen ihr fürchten sollt. Begegnet dem mit Ehrfurcht, der die Autorität besitzt, euch in die Hölle, den Ort der Gottesferne zu werfen, nachdem ihr getötet worden seid. Ja, ich sage deutlich, den sollt ihr fürchten. Auch hier spielt die Beziehung die entscheidende Rolle, denn Jesus spricht zu seinen Freunden, also zu Menschen, die ihn kennen, die eine Beziehung zu ihm haben. Und diese liebende Beziehung zu Gott verniedlicht ihn aber nicht. Gott, auch wenn er uns liebt, auch wenn er in Jesus auf unsere Ebene gekommen ist, ist immer noch der heilige und allmächtige Gott und vor ihm sollen wir Ehrfurcht haben. Und auch wenn wir dieses Beziehungsangebot frei annehmen oder ablehnen können, heißt es nicht, dass es folgenlos bleibt. Jede der beiden Entscheidungsmöglichkeiten bringt Konsequenzen mit sich. Im nächsten Vers lesen wir: Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Neben diesen ernsthaften Worten der Ehrfurcht steht aber auch die Freude des Psalmisten über Gottes Wort. Der Psalmist liebt Gottes Wort. Er sinnt darüber nach, er vergisst es nicht, er wendet sich nicht ab. Und der gesamte Psalm spricht davon, wie sehr er Gottes Wort liebt. Der ganze Psalm ist eigentlich ein einziges Gott und sein Wort anstrahlen, voller Freude und Begeisterung und Liebe. In diesem Vers bezeichnet er es sogar als große Beute. Und wenn ihr nachher seht, wie die Kinder draußen einen Keks erbeutet haben und ihr mal in ihre Gesichter guckt, dann seht ihr, was Beute ist, wie man sich über Beute freut. Tim Keller schreibt im Buch Ein Jahr mit den Psalmen über diesen Psalm: Beute ist das, was Soldaten nach einem hart errungenen Sieg erhalten. Gottes Wort kennenzulernen und zu verdauen erfordert einen Kampf. Wir müssen unsere überfüllten Terminkalender bekämpfen, unseren zerstreuten Geist, unser träges Herz und die Meinungen und Geringschätzung der Welt. Aber wenn wir siegen, ist unser Lohn das reinste Gold. Im nächsten Vers lesen wir, ich hasse die Lüge und verabscheue sie. Dein Gesetz aber habe ich lieb. Hier lesen wir wieder davon, dass er die Gesetze Gottes liebt, dass er das liebt, was Gott widerspiegelt. Und daraus folgt dann, ich lobe dich 7-mal am Tag wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Der Psalmist lobt Gott. Hier steht 7-mal am Tag. In der Bibel steht die 7 aber auch oft für Ganzheit, für Vollkommenheit. Es kann also auch bedeuten, dass es nicht 7 Zeiten gibt, zu denen er Gott lobt, sondern dass er ihn beständig lobt, andauernd, die ganze Zeit. Die Liebe, die er zu Gott hat, die führt zu beständigem Lob. Und wir erinnern uns nochmal daran, dass er in einer ganz, ganz schwierigen Situation gerade steckt. Dann lernen wir großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, und nichts bringt sie zu Fall. Auch hier, ihr seht es, dieser ganze Psalm, der ganze Text, der trieft von der Liebe des Psalmisten. Ich hoffe auf dein Heil, o Herr, und tue deine Gebote. Liebe in einer Beziehung drückt sich in Taten aus. Es geht gar nicht anders. Wenn ich sage, dass ich meinen Ehemann liebe, aber nichts tue, was ihm gefällt oder was er gut tut, und wenn es mir einfach egal ist, liebe ich ihn dann? Und so wird auch die Liebe des Psalmisten praktisch. Sie drückt sich nicht nur im Lob aus, sondern auch darin, dass er sich an Gottes Gebote hält. Auch das sehen wir wieder im Neuen Testament. Jesus Christus sagt im Johannesevangelium: Dies ist mein Gebot. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Wieder sehen wir, dass die Liebe, die initiale Beziehung, der erste Schritt von Gott ausgeht. Dass diese Beziehung sich aber in Taten ausdrückt oder ausdrücken soll. Auf beiden Seiten, bei Gott und bei uns. Meine Seele bewahrt deine Zeugnisse und liebt sie sehr. Ich habe deine Befehle und deine Zeugnisse bewahrt. Alle meine Wege sind vor dir. Auch hier sehen wir, dass dem Psalmisten die Worte Gottes kostbar sind. Wir erinnern uns an den Vers mit der Beute. Es ist ihm etwas Kostbares, etwas Wertvolles, etwas, was er nicht mehr loslassen will. Er bewahrt diese Beute im innersten Ort seines Wesens, in seiner Seele. Und aus ihnen heraus gestaltet er sein Leben, beziehungsweise er lässt sich in seinem Leben von Gott leiten. Der Psalmist kennt Gott. Er liebt Gott. Und diese Liebe zu Gott und die Liebe zu Gottes Wort, die bestärken sich dabei. Je mehr er Gott liebt, desto mehr liebt er seine Worte. Und je mehr er über die Worte Gottes nachsinnt, ihnen Orientierung sucht, desto mehr liebt er wieder Gott. Am Anfang der Predigt habe ich euch die Frage von A.W. Tozer gestellt. Ich habe euch gefragt, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr an Gott denkt. Und hier in diesen Versen sehen wir einen Psalmisten, der nicht nur ein großes Wissen über Gott hat, sondern auch eine tiefe Liebe und Beziehung zu Gott. Tozer sagte, dass ein Mensch, der zu einem richtigen Glauben über Gott kommt, von der Last von 10.000 vorübergehenden Problemen befreit ist. Und ich finde, dass wir so eine Person in diesem Text kennenlernen. An diesem Psalm sehen wir, dass das stimmt. Denn inmitten von Gefahren und Verfolgung, von Nöten und Angst, sucht diese Person nur Gott. Sie spricht überschwänglich von seiner Liebe zu Gott. Sie wird getragen von Gott. Sie findet sich in der Welt zurecht, indem sie Gottes Gebote und Wahrheit als Maßstab nimmt. Diese Person hat Gott erkannt als der allmächtige, gütige, heilige, wahre, gerechte und liebende Gott, der er ist. Und das beeinflusst jeden Aspekt des Lebens dieser Person. Man könnte sagen, dass sich hier dieses nominelle Glaubensbekenntnis mit dem operativen Glaubensbekenntnis deckt. Diese Person glaubt wirklich, was sie über Gott weiß. Und der Weg dahin ist ein Prozess. So wie es in unseren menschlichen Beziehungen auch Zeit braucht, um jemanden gut kennenzulernen, so ist es auch bei Gott. Es ist aber nicht nur eine Frage von Zeit, sondern auch eine Frage des Herzens. Wir sind immer wieder von Gott eingeladen, unser Herz zu öffnen und ihm immer besser kennenzulernen. Uns aber auch von ihm verändern zu lassen und ihm ähnlicher zu werden. In Hebräer 4, Vers 12 lesen wir: Das Wort Gottes ist lebendig. Es ist eine wirkende Macht. Es ist schärfer als das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. In der Bibel lesen wir Gottes Wort. Wir sehen, wie sich Gott offenbart und zeigt, und dieses Wort ist lebendig und mächtig. Es kann uns verändern. Gott spricht zu uns, wenn wir in seinem Wort lesen. Er will, dass wir ihn immer tiefer kennenlernen, mehr von dem verstehen, wer er ist, und uns immer mehr von ihm verändern lassen. Und ich weiß nicht, wo du auf diesem Weg stehst. Vielleicht stehst du ganz am Anfang und kennst Gott eigentlich noch gar nicht. Vielleicht ist dir am Anfang gar nichts eingefallen. Vielleicht hast du schon diese Beziehung, ähnlich wie der Psalmist, und liebst Gott und sein Wort und kannst all das, was der Psalmist gesagt hat, aus ganzem Herzen bejahen. Oder vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Punkt, an dem du stehen geblieben bist. Vielleicht gibt es Aspekte, die du als wahr bekennst, aber sie sind noch nicht in der Tiefe deines Herzens angekommen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Aber die Bibel ist Gottes Einladung, ihn kennenzulernen und wirklich zu glauben, was wir lesen. Zum Abschluss der Predigt zeige ich euch gleich noch einmal den Predigttext. Das ist Gottes Wort. Dadurch spricht er. Und wir geben Gott jetzt Raum, selbst zu jedem von euch durch sein Wort zu sprechen. Denn ich weiß ja nicht, wo ihr steht. Vielleicht denkst du, alles, was sie heute gesagt hat, wusste ich schon. Heute war nichts Neues für mich dabei. Kann sein. Aber Gott weiß, wo du stehst. Gott weiß, was du heute hören sollst. Wir haben jetzt eine Zeit des Hörens auf Gott. Wir werden gleich den Predigttext noch einmal anzeigen. Wir werden ein Instrumentalmusikstück hören. Und ich werde die Zeit mit einem Gebet abschließen. Ihr könnt euch gerne, falls ihr was notiert habt, die Notizen nochmal nehmen oder euch an das erinnern, was ihr am Anfang gedacht habt. Und für diese Zeit stelle ich euch eine Frage. Was glaubst du wirklich? denken. Vater, ich danke dir dafür, dass du zu uns durch dein Wort sprichst. Dass du uns geschenkt hast, nicht einfach nur alte Geschichten sind, nicht einfach nur Erzählungen von früher, Gebote, die jetzt nicht mehr gelten, sondern dass wir in der gesamten Bibel erkennen können, wer du bist. Und ich danke dir dafür, dass dein Wort auch heute immer noch lebendig ist. Dein beißgeschliffenes in unser Herz dringt, dass wir deine Stimme hören können, dich erkennen, wenn wir in deinem Wort leben. Und ich danke dir dafür, dass wir immer tiefere Beziehungen haben dürfen. Eine Beziehung, die voller Liebe, voller Freude, voller Lust und voller gegenseitigem Genießen und Und ich danke dir dafür, dass du immer wieder zu uns reden möchtest durch dein Wort. Und du siehst Punkte, wo ich, wo wir, wo jeder einzelne von uns steht, wo es vielleicht Punkte gibt, die noch angesprochen werden dürfen durch dein Wort, durch deine Stimme, durch deinen Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du das tust im restlichen Gottesdienst, auch in der kommenden Woche, dass du uns durch dein Wort, durch deine Stimme nachgeht. Und Vater, ich möchte beten mit den Worten, die wir gelesen haben, die im Epheserbrief stehen. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christ den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in der Christus, auf alle Geschlechter der Ewigkeiten. Danke, dass du das tun möchtest. Bitte tue es. Amen.